Hallo und herzlich willkommen zur Soundwelle Nummer 10. Dieses Mal mit Kanye West, unserer Top 3 Blast from the Past und viel mehr. Aber erstmal hallo an meinen Co-Moderator Florian Machnow.
Hallo Paul, ich grüße dich und alle Hörerinnen und Hörer.
Und wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit der Soundwelle. Ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das liegt an einem besonderen Konzert, wo ich gestern Abend war, Fever 333. Wer das ist und so weiter, das kommt vielleicht später in der Sendung nochmal zum Tragen. Aber erstmal, unser heutiges Album nennt sich Jesus is King und zwar von Kanye West. Wer ist Kanye West? Kanye West ist ein amerikanischer Rapper, der in Anfang 2000er seinen großen Durchbruch hatte und als ziemliches Musikgenie und auch Produktionsgenie gilt und spätestens 2005 nach seinem zweiten Album so richtig zum Superstar wurde. Stichwort Gold Digger, wahrscheinlich einer seiner bekanntesten Songs. Mhm. Und dann ist natürlich Kanye West über die Jahre immer mal wieder aufgefallen durch Skandale, durch merkwürdige Äußerungen und höchstwahrscheinlich hat der ein, zwei psychische Störungen, der West. Und nun ist es soweit, ist 2019.
Nur eine Meinung, keine Aussage.
Also ich glaube, auf seinem letzten Album, Yee, da war das Albumcover, stand drauf, I hate being bipolar, it's awesome. Ja, insofern macht er daraus auch kein Geheimnis, dass er da Probleme hat. Und Kanye West hat es nun geschafft, er hat Gott gefunden. Und deswegen kommt sein neues Album, ist praktisch ein christliches Rap-Album. Beziehungsweise ist es noch Rap? Das ist jetzt vielleicht die erste Frage, denn er bezeichnet in Interviews Rap als Teufelsmusik. Deswegen ist es vielleicht nun eine ganz andere Musikrichtung, die er hier einschlägt. Jesus is King. Was sagst du, Flo, zum Album?
Ich habe Kanye West früher gar nicht in seiner Hochzeit wahrgenommen. Was du jetzt gerade beschrieben hast, die Songs, die kenne ich. Ich fand aber erstmalig ihn so richtig genial, als er mit Daft Punk eine Collaboration gemacht hat, den Song Stronger, der lief bei mir rauf und runter. Das ist wahrscheinlich einer meiner meistgehörtesten Songs überhaupt. Ich großartig. Aber seine Originals, sage ich mal, die sind an mir so ein bisschen vorbeigeflogen. Dann hatte ich 2013 mir das Album Jesus sehr viel angehört. Da haben wir ja so ein bisschen auch dann damals schon darüber gesprochen, weil mir das sehr gut gefallen hat und du mal so ein bisschen meintest, naja, aber eigentlich ist es einfach nur ein schlechter Abklatsch von dem, was er davor gemacht hat. So, das, was ich halt nicht ganz so gut beurteilen kann, weil ich die Sachen nicht so gut gehört habe. Aber ich fand das sehr cool. Er hat coole Sachen gesampelt und dann schöne Kontraste gebildet, war total dynamisch und da war auch der gewisse Swing drin, so du hattest Pep in dem Ganzen und der das war eine ganz gute Mischung aus so Retro, Agro, Vintage Samples und dann aber auch so modern. Das hat mir noch echt gut gefallen. Das fand ich war nicht normal. Da hat er schon versucht, so künstlerisch auch zu sein. Aber da hat er noch einen ganz guten, da hat er noch eine ganz gute Mischung hinbekommen. Ich finde, hier jetzt bei Jesus is King ist er einfach nur noch völlig abgedreht. Also da ist eben gar nichts von dem coolen, von dem Motown-Vibe oder sowas drin. Da ist jetzt, seine spirituelle Erleuchtung irgendwie drin und er hat keine Songstrukturen mehr drin. Er hat also Reime, die ich nicht mehr als Reime verstehe, wenn er irgendwelche, wenn der Satz die Zeile auf I endet und er reimt dann auf O weiter oder sowas, dann denkst du, es ist einfach nur noch schlecht gereimt, das ist nicht cool oder das ist einfach schlecht. Total wirr, chaotisch, keine Hooklines mehr und es ist so, es geht dann auch noch so in diesen trappigen, in diesen gechillten, gute Laune, Trap, Chill-Mode und ich find's furchtbar. Ich find's echt furchtbar.
Wow, okay. Fangen wir doch von vorne ganz kurz an, denn ich finde, das Album fängt gar nicht mal so schlecht an. Hören wir doch vielleicht mal ins Intro rein. Every song, 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 every song
Ja, der Gospelchor.
Der Gospelchor, ja. Ich finde, das ist ein interessanter Einstieg. Also man weiß auf jeden Fall sofort, okay, hier, also nicht in welche Richtung es geht, weil die Richtung ändert sich auf jeden Fall noch. Aber ich fand das Intro irgendwie gut und hab mich einlassen wollen auf dieses Experiment, nenne ich es mal. Denn man weiß ja nicht, was irgendwie nächste Woche bei Kanye West ansteht.
Ja, das stimmt. Ich finde, also das ist auch wirklich eine Idee, die eigentlich cool ist. Wobei ich glaube, dass die für uns ein bisschen cooler ist, als für jemand, der vielleicht regelmäßig so, also mit Gospelmusik irgendwie was zu tun hat. Das ist ja letztlich Kirchenmusik. Und bei uns wird es halt in der Kirche nicht gebracht. Deswegen ist es bei uns irgendwie als Musik ja auch was jetzt gar nicht so direkt mit Kirche verbunden ist. Mhm. Sondern halt, ja, als Gospel-Musik einfach erstmal dasteht. Aber das ist natürlich, also wenn jetzt ein anderes Album so anfangen würde, würde ich schon auch sagen, das ist irgendwie eine coole Idee, so einzusteigen.
Ja, ja. Aber dann, also ich finde dann noch die ersten zwei Songs, die haben auch noch was. Und weil du die Produktion auch angesprochen hast, dass er im Prinzip keine richtige Struktur hat oder so, das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich finde, das macht's irgendwie abwechslungsreich und auch unvorhersehbar. Und deswegen bleibt's spannend, deswegen
ja,
für mich.
Ja, klar. Das ist ja auch hier so, hier spricht jetzt so ein bisschen Pop gegen Kunst, finde ich. Also du kannst ja sagen, Kunst darf alles, Kunst muss alles dürfen. Und das ist ja auch sein gutes Recht, aber ich habe hier nichts, mir fehlt die Hook. Wo bleibe ich hängen? Hm. Das ist so. Da bewirft mich irgendjemand mit permanenten Eindrücken, die aber nirgendwo irgendwie haften bleiben wollen. Mhm. Bei mir perlt das ab, diese ganzen 27-Minuten-Album.
Genau, 27 Minuten. Das hatte ich auch noch als Stichpunkt aufgeschrieben. Das Album ist extrem kurz.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ich finde aber auch die Beats, die dann später da eingesetzt werden, hier und da wirklich nicht schlecht, und das ist so ein bisschen mein Wermutstropfen. Hier und da merkt man nämlich, also blitzt so ein bisschen sein Produktionsgenie, möchte ich sagen, so durch, nämlich zum Beispiel bei den Beats, aber insgesamt zerfällt das Album völlig in Belanglosigkeit, in völlig unreflektierte Zeilen, wo man wirklich einfach nur sich fremdschämen muss. Also ich finde es auch ganz, ganz, ganz übel, um das mal so zu sagen.
Okay. Ich dachte, du versuchst doch hier die Verteidigungsposition zu halten.
Nee, ich versuche, ein bisschen, aber insgesamt bin ich da schon sehr, sehr deiner Meinung. Ich habe vielleicht eben noch ein paar mehr positive Punkte, wie eben diese Lichtblicke von den Beats, wo man so ein bisschen vom alten Genie von Kanye West irgendwie durchblitzen sieht. Das geht aber sehr, sehr schnell vorbei. Aber vielleicht hören wir mal ganz kurz in einen Song rein, den ich insgesamt eher gelungen fühle. Follow God. Like, try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the.
Ja, bei Follow God, da klingt er fast ein bisschen wie früher.
Fast ein bisschen wie früher, finde ich nämlich auch. Und es hat mich ziemlich an Watch the Throne erinnert. Das war das Kollaborationsalbum, was er mit Jay-Z zusammen gemacht hat. Also es gibt diesen Sample, es ist irgendwie ein cooler Beat, ja.
Der Sample
gut gerappt.
Ist super, ja.
Ja, ja, also das war noch relativ am Anfang vom Album ein Song, wo ich dachte, okay, ja, da kann ich mitgehen, das ist irgendwie cool. Mhm. Auf den Text habe ich da nicht so sehr geachtet, und dann ging es aber sehr, sehr schnell, dass das Album echt, komplette Ausfälle hat, also wirklich Songs, die ich ganz furchtbar finde.
Hast du dir mal angeguckt, wie viele Leute an den Songs geschrieben haben? Also jetzt an dem zum Beispiel?
Nee.
Weil
nee.
Also bei Apple Music steht das immer drauf, bei den Texten. Den Follow God zum Beispiel haben 6 Leute geschrieben.
6 Leute, okay.
Was
geschrieben.
Geschrieben, ja. Was schreiben denn da 6 Leute? Jeder eine Zeile oder wie?
Also so, ja, das verstehe ich auch immer nicht
so,
genau.
Das ist so. Ich stelle mir vor, da sitzt er im Studio mit seiner Crowd, und eine große demokratische Gruppe entscheidet, wie jetzt diese Zeile zu heißen hat. Also Da gilt, glaube ich, schon auch so ein bisschen die Problematik, dass viele Köche verderben den Brei.
Ja, das kann gut sein. Ich habe keine Ahnung, wie dann dieser Prozess abläuft oder ob dann am Ende nur noch mal einer irgendwie ein bisschen Feedback gibt und dann ein Wort vielleicht verändert und dann bekommt er auch seinen Writer's Credit. Keine Ahnung, wie das genau läuft. Aber ich will über einen Song gerne noch reden, und zwar On Guard.
Sehr gerne.
Also von Follow Guard zu On Guard. Mhm. Vielleicht hören wir da mal einmal rein. The IRS want they 50 plus our tithe. Man, it's over half of the pie. I feel tried. That's on God. That's why I charge the prices that I charge. I can't be out here dancing with the... Also hier zeigt sich komplett diese Nicht-Reflektiertheit von Kanye West in folgender Zeile. Ich zitiere mal. The IRS wants the 50 plus our tie. Man, that's over half of the pie. I feel dry. That's on God. That's why I charge the prices that I charge. I can't be out here dancing with the stars. No, I can't let my family starve. Also, um das mal ganz kurz auseinanderzunehmen, also er beschwert sich, wie viel Steuern er zahlen muss, nämlich über 50%, über die Hälfte des Kuchens, und rechtfertigt damit die Preise, die er verlangt, unter anderem wahrscheinlich für seine Klamotten, denn Kanye West hat ja eine Klamottenreihe draußen, wo so ein T-Shirt um die $90 kostet. Ja. $90.
Das wird doch bestimmt handgefertigt.
Ja, genau. Dazu letzte Woche einmal, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, $90 für ein T-Shirt. Und dann beendet er das Ganze mit, nein, ich kann meine Familie nicht verhungern lassen. I go hard, that's on God. Ich weiß nicht, was Kanye West machen müsste, dass er so sehr pleite geht, dass seine Familie in irgendeiner Weise verhungern würde. Aber wenn man eben nicht selbstreflektiert daran geht, dann kann man schon mal so eine Zeile ernst meinen, in so ein Lied schreiben, und das ist richtig, richtig scheiße dann.
Ja, mir fällt da auch echt gar nicht so viel zu ein. Das ist so ein kruder Typ. Und aus kruden Typen wird ja manchmal aber total coole Künstler. Und bisher fand ich, galt das auch noch irgendwie. Und hier ist er einfach drüber. Ist einfach drüber.
Ja, ja, ja. Es ist ein Komplettausfall, finde ich auch. Am Ende gibt es nochmal einen Lichtblick, Use This Gospel für mich. Aber auch einfach nur, weil dort noch ein paar Gastrapper auf dem Track sind, die das Ganze noch ein bisschen auflockern. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht mehr auf den Text geachtet, weil das geht einfach überhaupt nicht mehr zusammen.
Na, dann hören wir den noch als kleinen Rausschmeißer, und danach gibt es die Wertung für Jesus is King. Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings. In the Father we put our faith. King of- Die Spannung ist auf dem Siedepunkt, Paul. Was ist deine Wertung für Jesus is King?
Meine Wertung ist natürlich ein ganz klarer Daumen nach unten.
Alles klar, meine auch.
Okay. Das ist der erste Doppeldaumen nach unten in der Soundwelle.
Ich glaube, es ist der erste überhaupt und dann gleich ein Doppelter.
Ja, ja. Dazu muss ich aber vielleicht noch einen Abschlusssatz sagen. Es ist natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn irgendjemand Gott findet und dort einen Halt bekommt und dadurch aus einer schweren Zeit oder so sich losreißen kann. Das ist überhaupt nicht das, was wir oder ich hier irgendwie kritisieren. Und man weiß natürlich auch nicht, wie schlimm es um Kanye Wests mentale Gesundheit steht. Insofern, ich wünsche ihm alles Gute, aber das ist einfach nicht das, glaube ich, was sich irgendjemand davon erhofft hat, und auch, glaube ich, nicht das, was Kanye West irgendwie Halt geben wird auf lange Zeit.
Von dieser Enttäuschung hin zu den nächsten. Unsere Top 3 in dieser Woche beschäftigen sich nämlich mit den größten Enttäuschungen, die wir in unserer Fan-Historie erlebt haben. Paul, magst du damit anfangen, mit deiner Nummer 3, was für dich die größte Enttäuschung von einer Band war, die du erlebt hast?
Auf jeden Fall. Platz Nummer 3 für mich. Achtung, ich sag nur einen Namen. Lulu. Es ist für mich das Album Lulu.
Es ist so schlimm. Was steht denn? Auch auf meiner Liste.
Es steht auch auf der Liste. Nein, das gibt's doch nicht. Doch, schon wieder. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Okay.
Also sagen wir mal, also ja, mach erst mal. Ich habe da eine Ausweichvariante noch.
Okay.
Ja.
Okay. Also Lulu ist ein Album von Metallica und Lou Reed. Und das haben sie eben rausgebracht nach ihrem Album 2008 Death Magnetic. Und es war einfach eine lange Zeit. Wenn Metallica ein Album rausbringt, dann ist das für die Musikwelt echt ein großes Ding. Alle warten drauf, alle hören drauf, alle sind gespannt. Und dann bringen sie dieses Album mit Lou Reed raus, was als Experiment eigentlich nur dargestellt werden kann. Also es sind ganz krude Songs, vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung von Kanye West, fällt mir jetzt gerade ein.
Man muss aber dazu auch sagen, dass Lou Reed halt auch ein fantastischer Musiker ist. Also halt nicht in der Metal-Welt, aber in seiner Welt, wo der Musik macht, ist der ja auch ein Superstar gewesen. Das heißt, eigentlich sind da so...
Habe ich wenig gehört.
Aber der hat teilweise legendäre Songs rausgebracht, wie Tiger the Walk on the Wild Side zum Beispiel. Und das heißt, da sind eigentlich zwei Musikgrößen wirklich aufeinander geprallt und man hat einfach ein Riesenspektakel erwartet.
Ja, und dann kam ein Album, was, glaube ich, durch die Bank weg von allen als absoluter Fehltritt irgendwie gewertet wird. Es ist trotzdem interessant, heute nochmal reinzuhören in Lulu von den beiden. Allein dieser Titel, ich verstehe es nicht.
Ich habe mir das immer mal vorgenommen, mal zu machen, weil ich habe es damals irgendwie gehört, kurz, aber es gab noch kein festes Streaming, glaube ich. Ich glaube, sie hatten das irgendwie nur eine kurze Zeit hochgeladen oder sowas, dass man sich das anhören konnte. Und seitdem habe ich es nie wieder gehört. Und vielleicht finde ich es auch jetzt eigentlich großartig.
Wow, das wäre natürlich ein Twist.
Ja.
Dazu muss man sagen, mittlerweile haben sich Metallica ein bisschen wieder davon erholt und haben, müsste ich kurz nachgucken, wann das war, ihr neuestes Album rausgebracht. Genau, Hardwired to Self-Destruct kam 2016 raus.
Auch mal wieder Zeit für was. Könnten auch ja was machen.
Ja, aber wenn man überlegt, Death Magnetic war 2008 davor und dazwischen eben Lulu.
Unwahrscheinlich. Meine Nummer 3 ist, wie schreibe ich das denn jetzt gut? Also ich habe geschrieben, ich bin immer wieder enttäuscht, wenn mir jemand was aus den 60er, 70ern erzählt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Beatles. So, Beatles, großartige Band. Alle sagen immer, die Beatles, boah, war das eine klasse Band damals. Aber die Songs aus der Zeit klingen einfach technisch scheiße. Und jedes Mal denke ich so, ich glaube, das ist richtig gut. Und wenn ich mir das dann auf Platte anhöre, kann ich auch verstehen, ja, auf Platte, das hat schon Sinn ergeben. Das klingt irgendwie so analog, verzerrt und dreckig, so cool. Und es ist krasse, gute Musik. Aber ich bin nie in die Beatles reingekommen. Ich bin nie in diese richtige 70s-Musik reingekommen, so alte Stones-Aufnahmen, alte Hendrix-Aufnahmen oder eben Beatles-Aufnahmen. Ich denke, ja, geil, das ist der Hot Shit. Meine Nummer 3.
Ja, das ist natürlich schade, aber was will man machen? Also, man kann das Ganze ja. Also,
aber es ist jedes Mal so, dass ich denke, das ist die große Sache, ne? Das ist the big thing. Und dann denke ich, höre ich immer mir selber an und denke so, ja, aber irgendwie nicht.
Also Beatles habe ich tatsächlich gar nicht so viel gehört. Ich kenne natürlich die größten Songs. Aber Hendrix, muss ich ehrlich sagen, das stört mich gar nicht. Da komme ich rein und da fühle ich die Musik und weiß, wie großartig das ist.
Also ich höre von Hendrix immer nur Alben, die Hendrix nicht selber gespielt hat, sondern wo neue, aktuelle Leute ihn gecovert haben.
Oh, come on, Flo. Das kannst nicht bringen. Doch. Du musst das Original hören.
Ja, es klingt also, nicht.
Ist sicherlich gut, was die gemacht haben, aber... Nichts geht über das Original in dem Fall.
Papa Chubby spielt Hendrix. Super.
Okay, ich höre mal rein. Mein Nummer 2. Was ist schlimmer als ein Album einer Band, was rauskommt und völlig enttäuschend ist? Ein Album einer Band, was einfach nicht rauskommt. Auf meiner Platz 2 ist Limp Bizkit mit Stampede of the Disco Elephants. Ich glaube, dieses Album ist angekündigt worden das erste Mal vor 6 Jahren oder so. Wo ist es? Wo ist dieses Album? Limp Bizkit, Fred Durst, Wes Borland und wie sie nicht alle heißen. Wo ist es? Ich warte drauf. Beziehungsweise ich warte nicht mehr drauf, weil ganz ehrlich, das ist eine zu lange Zeit. Sie haben mich verloren. Ich war früher wirklich regelmäßig auf Limp Bizkit-Seiten, Fanseiten unterwegs. Mhm. Ja, es hat mich einfach irgendwann nicht mehr interessiert. Also ich habe wirklich wahrscheinlich 1,5 oder 2 Jahre nichts mehr von Limp Bizkit irgendwie gelesen und habe mich dann daran erinnert, ach ja, sollte da nicht dieses Album kommen? Und das war einfach früher, als ich echt noch irgendwie Fan war, nicht der Fall. Dazu übrigens kleine Empfehlung, unsere Guilty Pleasure Episode, wo auch Limp Bizkit drin vorkommt.
Ja, natürlich ist das sehr enttäuschend, wenn Alben nicht erscheinen, die lange angekündigt werden. Aber auf meiner Liste steht es nicht drauf. Aber ich hatte auch überlegt, drauf zu schreiben, ist dann halt ein Album, was Ewigkeiten angekündigt war und dann doch irgendwann erschienen ist, obwohl es keiner mehr gebraucht hätte. Das war nämlich Chinese Democracy von Guns N' Roses.
Ja,
was, glaube ich, 96 oder sowas erstmalig angekündigt wurde. Und das erschien dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, 2010 oder solche in die Richtung.
Oh Gott.
Also es war wirklich das am längsten angekündigte Album, was einfach nicht erschienen ist. Und dann kam es irgendwann raus. Und also es sind über 10 Jahre auf jeden Fall vergangen. Und natürlich klingt dann ein Album nicht mehr aktuell so. Es war noch erstaunlich gut eigentlich dafür, aber es konnte nichts mehr daraus entstehen, was sinnvoll, was positiv für die Band gewesen wäre. Ja, 2008 ist es rausgekommen. Ja. Meine Nummer 2 ist Die Antwort Live in der Wuhlheide. Kennst du Die Antwort, die Band?
Ja, die kenne ich.
Ist ja so eine Mischung aus Elektro und Hip-Hop, kann man sagen. Mhm. Und ist auch, ich weiß, nicht deine Musik, aber Partymucke. So. Ist Spaß, Musik, abdancen und drauf. Mhm. Und ich habe festgestellt, du brauchst, und das gilt ganz allgemein, du brauchst die richtige Location für die Band. Und das war das Konzert, da hat wirklich die Location unfassbar schlecht zur Band gepasst.
Oh.
Weil da ist überhaupt kein, also die Wuhlheide ist riesig, da passen über 10.000 Leute rein. Und es sind halt 2 Leute, die Antwort, die da auf der Bühne rumhopsen und Partystimmung verbreiten sollen.
Und schwierig.
Du brauchtest so einen Funken, daraus hätte so ein Mega-Rave entstehen müssen. Und die haben das nicht hinbekommen, so ein Rave, sag ich mal, so diesen Funken zu entzünden, dass die Masse angezündet wird und abgeht. Das war richtig enttäuschend.
Das glaube ich. Das glaube ich. Aber das ist auch. Es gibt ja auch so Musik, die funktioniert eben für solche großen Stadien nicht.
Ja.
Und nur in kleinen Venues. Und umgekehrt, es gibt diese große Musik, die funktioniert nur in solchen großen Stadien, weil dann diese Stimmung aufkommt.
Ja.
Und es ist natürlich ein Problem, wenn man so eine Musik macht und aber so erfolgreich ist und dann eben diese großen Hallen spielt.
Ja, also Location ist echt für Konzerte so essentiell. Und das ist genau das Problem, wenn die Bands zu groß werden und es passt nicht zur Musik. Hätte ich in dem Falle gar nicht erwartet, aber ich glaube, es ist auch ein Open-Air-Problem, weil ich meine, wenn du so Elektromucke hast, die willst du auch richtig laut hören. Und ich vermute mal, du darfst auch in Deutschland gar nicht Open-Air so laut machen, wenn du in der Stadt bist. Einfach aus Lärmschutzgründen. Und das hat einfach nicht gerockt. Und wir wissen ja, unsere Gradmesser ist, wie viel hört man die Band nach dem Konzert noch?
Ja.
Ja, kaum.
Schade. Mein Platz 1 ist Let Live lösen sich auf. Ich könnte jetzt sehr viel darüber erzählen, aber ich schiebe so ein bisschen vor mich hin. Irgendwann machen wir eine Soundwelle nur zu unserer Lieblingsband oder so. Aber Let Live war genau das, war meine absolute Lieblingsband. Ich habe die entdeckt, weil sie wirklich eine kleine Band war, muss man sagen. Sie hat so Post-Hardcore gemacht mit Punk-Elementen, mit Rap-Elementen, haben selber sich Soul-Punk genannt, also dass sie Soul-Punk machen, Punk für die Seele. Ganz großartige Band gewesen, meine absolute Lieblingsband. Ich war auf zig Konzerten, ich war auf Konzerten, wo Let Live als Vorband gespielt hat.
Sag, Paul, war das eigentlich deine Lieblingsband?
Das war meine Lieblingsband, okay. Flo, nämlich Let Live, meine absolute Lieblingsband.
Okay. Ich wollte nochmal fragen, ob das deine Lieblingsband war.
Ja, ja, genau. Okay. Es war meine absolute Lieblingsband, übrigens.
Krass.
Ich, ich war auf Konzerten, wo Let Live als Vorband für andere Bands eben da waren, die mich überhaupt nicht interessiert haben, also die Vorband überhaupt nicht interessiert haben oder sogar ich richtig scheiße fand. Stichwort Enter Shikari zum Beispiel. Und ich bin hingegangen, weil ich einfach Let Live sehen wollte. Und dann kam es eben, die Band hat sich am 28. April 2017 aufgelöst. Ich habe es leider kommen gesehen. Sie haben nämlich ihr 2016 ihr letztes Album If I Am The Devil rausgebracht. Und es kam einfach, ich glaube, ein Musikvideo höchstens. Und dann hat man nichts mehr gehört. Normalerweise sollte man so ein Album unterstützen mit immer mehr Videos und eben so diese Welle mitnehmen. Und es kam einfach nichts. Und zu dem Zeitpunkt haben sich schon relativ viele Mitglieder immer mal wieder gewechselt. Es war auch eine große Band, also mit zwei Gitarristen, Schlagzeug, Bass und Gesang. Und ich habe das Ende irgendwie kommen gesehen und dann war es eben soweit. Und ich war wirklich, wirklich traurig. Mittlerweile hat der Sänger seine neue Band Fever 333 gegründet. Und das ist auch die Band, wo ich gestern auf einem Konzert war.
Ja, das war ein Moment, in dem konnte ich dich kaum mental aufbauen. Du warst wirklich am Boden zerstört. Das tat mir sehr leid. Meine Nummer 1 ist fast so spektakulär. Ich hätte jetzt Lulu gesagt, aber es gibt ja auch noch andere enttäuschende Dinge an Metallica, wie zum Beispiel die Metallica Whiskey Marke oder auch andere spannende Dinge. Aber das Schlimmste, was ich fand, womit es angefangen hat bei denen, ich hatte sie auf der St. Anger Tour live gesehen. Und sie haben als Zugabe Nothing Else Matters gespielt. Und die Gitarre war verstimmt.
Was?
Und das geht nicht. Die haben den Song durchgespielt mit komplett verstimmter Gitarre.
Nein.
Doch. Und das war echt so peinlich, unprofessionell. Also einfach ganz klar, da stimmt eine Seite komplett nicht. Und das hat einfach nichts damit mit Nothing Else Matters zu tun.
Aber Flo, Metallica sind doch, die sind doch auf Perfektion aus. Die sind doch, die feilen doch an sowas bis zum geht nicht mehr. Wie kann denn das passieren?
Naja, ich meine, Gitarren sind halt, verstimmen sich, ne? Also.
Ja, ich weiß, wie das passieren kann, technisch. Ich weiß, wie es technisch passieren kann, aber wie kann das Metallica passieren?
Frag mich nicht! Ich weiß, vielleicht sind auch die Metal-Ungeheuer von Metallica nicht perfekt.
Wow. Wow. Okay.
Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.
Metallica auf der, ja, wird, zweimal Metallica in der Top 3 ja, diese Woche.
Das spricht viel. Das lässt tief blicken. Und ich würde sagen, es wird Zeit für einen
Blast from the Past?
Correct.
A Blast from the Past ist unsere neue Rubrik, in dem wir uns gegenseitig Songs vorstellen, die mindestens ein Jahr alt sind, von unterschiedlichsten Künstlern und im besten Falle euch Hörern und uns selbst neue, vielleicht verloren gegangene Perlen mit auf den Weg geben.
Ich könnte ganz gut an deine Nummer 1 anknüpfen, deswegen würde ich anfangen.
Gerne.
Nämlich die Band, den Song, den ich vorstellen will, der kommt von der Band, die ich das erste Mal live gesehen habe, als Vorband von Fever 333.
Oh.
Nicht schlecht, oder?
Nicht schlecht, ich bin sehr gespannt.
Ich spiele den Song erstmal an. So geht's erstmal los. Recht entspannt eigentlich so, oder?
Ja, aber schon sehr cool, meine ich zu sein. Also ich habe Lust auf mehr.
Ja, sehr gut. Finde ich nämlich auch. Der macht Lust auf mehr. Es handelt sich dabei um die Band Yonaka aus England. Mit dem Song FWTB. Und das ist aber der Grandson Remix.
Aha, okay.
Und es spricht nicht unbedingt für eine Band, wenn ich den Remix als den besten Song herausstelle, aber ist für mich so. Es ist ein super geiler Song, ist ein super geiler Remix. Ich habe die Band das erste Mal, wie gesagt, als Vorband von Fever 333 live gesehen und fand es relativ langweilig, was die so gemacht haben. Dann haben die aber ein Album rausgebracht, Don't Wait Till Tomorrow. und waren hier auf Kleiner Herr Clubtour in Berlin. Da habe ich sie dann nochmal als Headliner gesehen und getroffen, auch zum Interview. Und habe festgestellt, wow, das ist eigentlich eine ziemlich coole Band. Und vor allen Dingen, die machen sehr viel selbst. Also die produzieren das Album selber, die nehmen die Musik komplett selber auf, die lassen sie dann von jemandem mixen, aber nach sehr klaren eigenen Vorstellungen und haben, glaube ich, auch bei dem Remix sehr viel selber mitgesprochen. Dann habe ich mir das Headliner-Konzert von denen angesehen, fand das ziemlich geil und habe diesen Song gehört. Diesen FWTB-Song und fand, das ist einfach der geilste Song überhaupt von dieser Band. Er ist super großartig. Hab mir dann auch mal das Album angehört und festgestellt, dieser Song ist gar nicht auf dem Album von denen drauf.
Ah.
Dachte ich so, okay, erstes Album, bester Song ist nicht drauf, fail. Aber gut, es gibt eine Single, da ist der Song veröffentlicht worden, vor dem Album damals. Und der Refrain geht richtig ab. Und der kommt jetzt. Ja, da gibt es das ein oder andere Schussgeräusch. Da wird darüber gesprochen, dass man mit seinem Boss nicht so gut klarkommt. Das ist großartig, wenn man auf der Arbeit frustriert ist, mit dem Auto nach Hause fährt und im Stau steht. Das ist der beste Song, den es gibt. Das Ding richtig aufdrehen. Es wird nicht mehr besser im Leben. Tatsächlich habe ich die Band ein drittes Mal dann noch live gesehen.
Wow.
Beim Rock for People Festival in Tschechien war ich dieses Jahr auch. Haben sie auch einen super Auftritt hingelegt. Die leben von einer wahnsinnig charismatischen Sängerin, die auch, finde ich, eine tolle Stimme hat und gehen auf der Bühne auch alle richtig gut ab. Also tolle Show, angucken und das Album ist gut, aber noch besser ist die Single FWTB Grandson Remix. Das war mein Blast from the Past.
Mhm, sehr nice. Also echt richtig, richtig fett. Muss ich mal reinhören nochmal. Mein Blast from the Past kommt dieses Mal aus dem Jahr 2000. Und es geht um eine, glaube ich, sehr besondere Band, die, glaube ich, auch jeder kennt, aber vielleicht nicht jeder gut kennt. Und zwar ist es die Band Radiohead.
Oh, das ist gut.
Ja. Radiohead, und zwar auf dem Album Kid A von 2000, findet sich Song Nummer 8, Idiotheque?
Finde ich gut. Also, ich bin froh,
wie spricht man das aus? Bitte
sag's
mir.
Ich bin einfach so froh, dass du diesen Song ausgewählt hast und ich das niemals aussprechen muss.
Eben, ich hab sogar gegoogelt, wie spricht man das aus, und Google hat mir nicht geholfen. Jetzt stammel ich halt hier in der Sendung rum. Egal. Das ist der Song.
Ich finde es ja super, dass du Radiohead mal hier vorstellst, weil mir da bisher immer der Zugang ein bisschen verwehrt geblieben ist. Alle Fans, alle Welt findet Radiohead großartig. Ich habe da noch nicht den Zugang gefunden. Eröffne ihn mir.
Okay. Ich versuch's. Also Radiohead, ich fange anders an. Wenn man so viel Musik hört wie ich oder auch du, dann ist es selten, dass man Lieder findet, die in irgendeiner Weise eine Stimmung erzeugen, die anders ist, anders als andere Lieder. Mhm. Und man kann nicht so richtig den Finger drauf zeigen. Und ich finde, das ist ganz klar so ein Song. Ja. Ich kann schwer beschreiben, was diesen Song ausmacht und was den so großartig macht, aber für mich schwingt da so viel Melancholie mit und das löst einfach nur durch den Beat und die Instrumente, die man auch nicht richtig ausmachen kann, erzeugt es diese Stimmung.
Ich finde,
ja, das ist eins dieser Lieder.
Das kann ich total nachvollziehen. Die Stimmung habe ich auch sofort wahrgenommen und das wird durch das Cover auch noch so ein bisschen verstärkt. Auf dem sind nämlich so einfach so Eisberge zu sehen, die ja auch so eine einer sehr einsamen Stimmung irgendwie verbreiten.
Also Radiohead entfacht ihr meiner Meinung nach das meiste Potenzial, wenn man sich ein ganzes Album von Track 1 bis zum letzten Track anhört und zwar wirklich da eintaucht. Und dann ist das Ganze wirklich eine Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber das ist auch ein Lied, dieses Idioti, ist eins dieser Lieder, was man auch losgelöst hören kann. Der Text ist auch sehr interessant. Ich werde ihn jetzt hier nicht versuchen zu interpretieren. Das sollte jeder selbst machen. Sucht einfach mal die Textzeilen bei Google raus. Großartige Band, die ich aber auch nicht immer hören kann. Und Kid A für mich das beste Radiohead-Album, was sie bisher rausgebracht haben.
Ja, geil. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen mehr mit reinhören und danke für diesen Anstoß.
Ja, was ist so passiert in den letzten Wochen? Ich war auf zwei Konzerten. Wie gesagt, gestern Fever 333, die neue, in Anführungszeichen, Band vom ehemaligen Ledliff-Frontmann Jason Butler. Und die hauen gerade mächtig rein. Also die scheinen da wirklich einen Nerv getroffen zu haben mit ihrer Mischung aus Rap, Metal, Hardcore, also es war ausverkauft, der Flex Club in Wien. Ich habe gerade noch so eine Karte bekommen. Es war ein sehr, sehr geiles Konzert, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn diese Magie, die damals Ledliff hatte, das war nochmal was anderes und nochmal was Besonderes. Aber Fever 333 geht ein bisschen andere Wege und macht es extrem gut. Und ich glaube, da wird man die nächsten Jahre viel von der Band hören.
Ja, nice.
Das war das erste Konzert. Und das andere Konzert, aufmerksamen Hörern wird die Band etwas sagen. Ich war beim Ida-Konzert in Wien.
Ja, wollte ich ihn ja fragen. Wie war's?
Yes.
Wie waren die beiden Mädels?
Es war sehr genial. Es war sehr, sehr, sehr genial, ja. Die beiden hatten einen Spaß auf der Bühne. Man hat so richtig gemerkt, dass die aus jeder Pore ihres Daseins es gerade lieben, da auf der Bühne zu stehen und diese Songs zu Musik machen. Wahrscheinlich eine der ersten Touren war das jetzt. Stimmt, oder vielleicht sogar die erste, die sie zusammen so als Ida gemacht haben. Und man hat es gemerkt. Sie hatten auf jeden Song Lust. Es war wirklich sehr, 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 sehr toll. Und es kam nochmal sehr raus, dass die beiden absolute Vollblutmusikerinnen waren. Die haben zig Instrumente gespielt, ja, von Bass zu Gitarre, zu Keyboard, zu elektronischen Drums, zu weiß der Geier. Es war alles dabei und es war wirklich sehr, sehr toll. Und es hat mir auch nochmal, letzter Satz, es hat mir auch nochmal viele Songs noch mal näher gebracht, die ich auf dem Album vielleicht gar nicht so wahrgenommen habe als großartige Songs, wie zum Beispiel Swim. Also große Empfehlung, Ida live zu sehen und noch mal ins Album reinzuhören. War sehr, sehr
großartig. Cool, dass du es sagst. Bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Gradmesser, hast du danach das Album noch mal angehört?
Ich habe danach, ich hatte nicht nur die Songs als Ohrwürmer im Kopf, aber ich habe auch das Album nochmal angemacht.
Alright, sehr cool. Konzertmäßig habe ich mir diese Woche Sparkling gegeben. Das ist eine relativ neue Band, die haben hier im Maze Club gespielt. Kann man auch Bilder auf der Seite demnächst sehen. Total coole Mischung aus so, eigentlich als ob du Kraftwerk und so englischen Indie-Rock zusammenmixt und dann kommt irgendwie mal was Deutsches, mal was Englisches, mal irgendwie Synthi-Sounds, mal Gitarrengeschrammel. Total spannend, finde ich, spannendes Projekt. Kleine Hörempfehlung, finde ich cool. Und zu dem, was wir noch besprochen haben, Mikey Mike ist mir mal wieder über den Weg gelaufen, zumindest auf meinen Kopfhörern. Und zwar habe ich die aktuelle Folge vom Flux FM Podcast, das Zuckerstückli, gehört. Und da hat er eine sehr, sehr schöne Unplugged-Version von Du and Me zum Besten gegeben. Nur er mit seiner Gitarre. Klingt großartig. Also wer da noch weiter drin ist, hört mal in das Zuckerstückli rein.
Das werde ich auf jeden Fall machen.
Nice. Ja, was gibt's sonst so Neues auf dem Musikmarkt? Hast du ein paar Songs entdeckt?
Nee. Sorry. Ich habe gerade nochmal geguckt und so weiter. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Es waren echt viele Punkte diese Woche. Ich hab keinen Song.
Es ist kein einziger neuer Song.
Ich müsste jetzt nochmal gucken, irgendwo hatte ich bestimmt.
Ich bin so blöd.
Ja, ich weiß doch, ich bin so blöd. Jetzt gerade fällt es mir ein. Okay.
Oh, lass das bitte drin.
Natürlich. Ja, mal sehen. Natürlich hat Fever
3. Ein Satz.
Oh. Okay, ja. Fever 333 bringen mit Kingdom einen neuen Song raus, der sehr, sehr energetisch und punkig nach vorne geht.
Death Stranding ist das neue Videospiel von Hideo Kojima, was der Metal Gear Solid Entwickler war. Und dieses Spiel hat gerade die Höchstwertung bei 4Players, einem Online-Videospielmagazin, bekommen, was ich noch nie erlebt habe. Soll also richtig, richtig gut sein. Und der Soundtrack, halte ich fest, enthält eine neue Single unserer beider Guilty Pleasure Favorite Band Bring Me the Horizon. Ludens. Klingt ein bisschen nach 8-Bit-Metal.
So, nächste Woche ist es soweit. Am 23.11. findet das All Rooms Festival statt. Flo, sag uns doch was zu diesem Festival.
Das All Rooms Festival findet in Berlin statt, im Cassiopeia, einem sehr schönen Club. Es gibt insgesamt 9 Live-Acts, die man sich anschauen kann. Und wir werden beide vor Ort sein. Und mit einigen.
Ich freue mich schon drauf.
Ja, ich mich auch. Wir sehen uns endlich mal wieder und werden live vor Ort mit den Bands sprechen. Ihr könnt dabei zusehen. Wir werden das Ganze auch aufnehmen und daraus eine Spezialfolge machen für unseren Podcast und Videos. Und ich habe mir schon mal in die ganzen Bands reingehört und ich finde, da sind ein paar richtig coole Geheimtipps dabei. Unter anderem zum Beispiel Penny Police. Hast du von denen schon mal was? Hast du von der schon mal was gehört?
Nee, noch nicht. Ich bin gespannt.
Ja, ist nämlich richtig coole, auch so ein bisschen stimmungsmäßige Musik, von der ich vorher gar nichts gehört habe. Und ich glaube, sowas kommt gut an. Doch auch Alternative-Fans, die etwas härtere Musik bevorzugen, kommen ganz gut auf ihre Kosten. Da hat mich zum Beispiel die Band The Fiction Play total positiv überrascht. Hier der Song Mayday. Can anybody hear the words to say out in the distance we lost our way? Auf dem Albumcover ist ein Surfer. Alleine deswegen schon Props. Ja, weitere coole Acts sind Brother, Peter Peak, Grappel, Thumb Artway und Tanga Elektra und viele mehr. 9 Acts an einem Abend. Tickets kosten 25 Euro. Wird unter anderem präsentiert von großstadtsurfer.de. Und ja, ich denke, wir werden uns die nächsten Wochen noch mit dem Festival beschäftigen in der Nachbetrachtung. Aber erstmal seid ihr herzlich eingeladen, am Samstag vorbeizukommen und mit uns einen richtig coolen Konzertabend zu erleben.
Ja, absolut. Und ich würde mal sagen, ey, 25 Euro für 9 geile Acts an einem Abend, wo man neue Bands entdecken kann und echt viel Spaß haben kann, das ist ein richtig guter Deal.
Ja.
Ich glaube, das war alles. Das war die Soundwelle Nummer 10.
Ja, mit diesem Schmanker, mit dieser tollen Aussicht auf das Festival verabschieden wir uns. Bedanken uns fürs Zuhören. Für Rückmeldung hinterlasst uns gerne einen Kommentar auf großstadt-surfer.de. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Oder sehen uns im Cassiopeia am 23.11.
Bis dann.
Ciao, ciao.